Herzlich willkommen zum Podcast der Stammes in Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus 1. Thessalonicher 5 die Verse 12 bis 22 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus schreibt an die Christen in Thessalonich mit der Überschrift Anweisungen für die Gemeinde. Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch darum, all die besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem aber lebt in Frieden miteinander. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Ich möchte beten und bitte Sie, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Gütiger Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart und deine grenzenlose Liebe. Du bist treu und was du versprichst, das hältst du. Sei uns Vorbild, lass uns im Glauben und Vertrauen auf dich wachsen. Schenke uns Gemeinschaft mit dir und untereinander, damit wir sehen, wo Hilfe nötig ist, Nächstenliebe üben und deinen Willen tun. Segne die Predigt von Andreas Ulmer und lass uns in diesem Gottesdienst neu spüren, was uns verbindet, der gemeinsame Glaube an dich. Dir sei Lob, Preis und Ehre, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Ja, das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, Margitta hat es schon so schön angekündigt, ist Gemeinschaft. Ohne dich fehlt was. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft, wir brauchen das Miteinander und wir erleben das ja auch in der Gemeinde hoffentlich. Wir sind alle auf Beziehungen angelegt. Schon auf den ersten Seiten der Bibel steht es so geschrieben, ja, dass es nicht gut ist, wenn Menschen allein sind. Also da geht es nicht nur um Partnerschaft, sondern es geht generell um Zusammengehörigkeit, um ein Netzwerk an Beziehungen. Und jeder erlebt das auf ganz unterschiedliche Weise. Ja. Da gehören Freunde dazu und Familie. Das sind meist so der engste Kreis. Man könnte das aber auch weiter denken und über Kollegen, Vereinskameraden und so weiter da auch diese Leute mit einbeziehen. Wenn man es jetzt für Kirche denkt, dann gibt es Kirchgänger, so wie euch, ja, und auch noch Nicht-Kirchgänger. Also auch, ne, das ist ja auch so eine Community, die es dann heutzutage gibt. Also Gemeinschaft ist was ganz Besonderes und ich frage mich dann immer, wie ist das eigentlich bei den Kirchen generell? Also wie ist das, wenn man mal die Stadtmission Wolfsburg nimmt, im Blick auf andere, die dann auch in, ich weiß gar nicht, hier gibt es glaube ich ACK und Allianz als Zusammenschluss von unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Also auch da sind wir ja verbunden mit unterschiedlichsten Glaubensrichtungen, mit unterschiedlichsten Pastoren. Wenn ich in mein Netzwerk gucke, ich finde, das ist ein Riesenreichtum, das aus verschiedensten Glaubensrichtungen der Kirchen und Freikirchen, da Menschen mit mir gemeinsam unterwegs sind und diesen Jesus Christus, an den wir glauben, anbeten. Also wir gehören auch da zusammen und ich erlebe das immer als große Bereicherung, wenn wir dann eben Veranstaltungen gemeinsam haben. Ihr kennt zum Beispiel die Allianz Gebetswoche, ja, das ist dann oft so, der Standort wird gewechselt im Lauf dieser Allianz Gebetswoche und das ist echt eine Riesenbereicherung, da Teil einer großen weltweiten Bewegung zu sein. Ich finde, das ist ein Privileg und gerade auch, wenn wir konstruktiv und gut miteinander umgehen, dann noch einmal mehr. Also gerade wenn Pastoren und Älteste und Kirchen auch denselben Herzschlag haben. Und das finde ich immer richtig, richtig gut. Da sprechen wir ja auch, und das drückt ja das Wort Gemeinschaft dann auch aus, von Geschwistern im Glauben. Also fromm deutsch gesagt, ne, es ist dann ein Bruder und eine Schwester im Glauben. Und das müssen Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, die müssen erstmal begreifen, wie Bruder, Schwester. Das ist ja ein Spannungsfeld, wenn wir so frommdeutsch daherreden. Also Gemeinschaft ist durchaus ein biblischer Begriff und ich möchte euch heute mitnehmen in so ein paar Aspekte, wo ich denke, Gemeinschaft zahlt sich aus und das ist auch wirklich besonders. Gucken wir doch mal, wie hat es die erste Gemeinde gelebt. In Apostelgeschichte 2 zum Beispiel steht es dann so, alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, lebten in enger Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Also wird es beschrieben, was das bedeutet hat, in Gemeinschaft gemeinsam unterwegs zu sein bei der ersten Gemeinde. Und sofort ploppt natürlich auf, was ist denn eigentlich Gemeinde? Wenn man das mal definieren wollte, dann kann man das folgendermaßen tun. Gemeinde ist im Grunde eine Gruppe von Menschen, die Jesus begegnet sind und dann miteinander unterwegs bleiben, also und ihn immer besser kennenlernen wollen. Und für mich gibt es vier Aspekte, die zu jeder Kirche, zu jeder Gemeinde Jesu gehören, vier Kennzeichen sozusagen. Es sind griechische Begriffe, die wir aber im Deutschen teilweise auch sehr gut kennen. Diakonia, wir kennen das Wort Diakonie. Da geht es um diesen dienenden Aspekt, wo wir den anderen im Blick behalten. Dann geht es um Liturgia, wir kennen Liturgie als Begriff in unserem Sprachgebrauch. Da geht es um den anbetenden Aspekt, der weit über das liturgische Element eines Gottesdienstes hinausgeht, weil wir dann Gott im Blick haben. Dann geht es um Martyria, wir kennen das Wort Märtyrer, die ja Zeugen sind für das, was sie glauben. Also da geht es um Verkündigung. Da erzählen wir von dem, was wir glauben. Wir erzählen von diesem Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist auf die unterschiedliche Art und Weise. Und es geht nicht zuletzt dann auch um Koinonia. Das ist so der verbindende Aspekt, übersetzt heißt das Gemeinschaft. Da haben wir einander im Blick. Und auf den letzten Aspekt möchte ich heute schwerpunktmäßig eingehen, weil wenn wir da die Bibel nach durchforsten, nach diesem Begriff Koinonia, Gemeinschaft, dann merken wir, oh, das ist eine wertvolle Sache. Das ist wirklich besonders und das erleben wir bei der ersten Gemeinde in Jerusalem zum Beispiel sehr, sehr stark. Da war es ja so, Petrus hat gepredigt, 3000 Leute kamen auf einen Schwung dazu. Krasse Nummer, ja? Wünscht sich jeder Pastor, jeder Prediger. Und wenn ich so an meinen Ort denke, wir sind in Müden auf dem Land, ja? Wir wohnen in Müden alleine mit 3.500 Menschen zusammen und ich stelle mir vor, der ganze Ort oder fast der ganze Ort kommt zusammen in einer Gemeinde und lebt Gemeinschaft, ist also plötzlich in einem Beziehungsnetzwerk. Und jetzt bin ich ja schon über 30 Jahre da und denke, wow, okay, ich kenne ja nun so ein paar Leute und ein paar Leute kennen auch mich. Und ich denke mir, was ist das, ja, wenn über 3000 Leute zusammen waren, weil der Herr fügte ja täglich dazu, kam immer noch neue dazu, ne? Und trotzdem, so wird es in der Apostelgeschichte beschrieben, hatte diese Gemeinde so eine Mega-Ausstrahlung. Das war wirklich ganz besonders. Die waren, so beschreibt es Lukas, der so einen Blick als Arzt nochmal auf Gemeinde hatte, die waren ein Herz und eine Seele. Bei 3000 Leuten, kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ja, wie soll das gegangen sein? Ein Herz und eine Seele. Ja, außerbiblische Geschichtsschreiber sagen dann, boah, die hatten sich einander so lieb. Ja, das sprach über diese Gemeinde hinaus. Ja, die Liebe war so existenziell und so großartig. Und da herrschte so eine besondere Atmosphäre. So ein liebevoller Umgang miteinander. Sie klärten Dinge miteinander. Sie teilten Leben miteinander. Die trafen sich jeden Tag. Also nicht nur einmal Sonntagabend, so wie hier, 18:30 für eine Stunde oder so. Stell dir vor, du wärst jeden Tag mit den anderen Glaubensgeschwistern aus dieser Gemeinde hier zusammen. Ja? Das Schöne ist, die haben miteinander gegessen, also Abendbrot war kein Problem. Aber es ging ja darüber hinaus. Sie haben Abendmahl gefeiert, die haben den Aposteln zugehört, die wollten miteinander im Glauben wachsen. Das war schon eine besondere Gemeinde. Koinonia war da so tatsächlich dieser verbindende Aspekt, wo sie einander im Blick hatten in den unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen. Und wenn so viele Menschen wie damals in Jerusalem zusammenkommen, ich glaube, dann brauchen wir viel Jesus. Ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Wenn man die Apostelgeschichte mal auf Konflikte und Spannungen so ein bisschen untersucht, dann merkt man, ah, okay, da hat es doch auch mal geknirscht. Und ich halte das für relativ normal. Ich glaube, wir brauchen heute auch viel Jesus, damit wir beieinander bleiben. Ja. Und vielleicht ist auch das manchmal so der Punkt, ja, dass wir bei Reibereien, bei Spannungen, bei unterschiedlichen Haltungen, Meinungen, Diskussionen, vielleicht sogar Streitfragen, wenig Jesus da haben, ja, in unserer Mitte, in uns vielleicht auch. Ne? Ich mache das immer so gerne deutlich, ich sitze jedes Jahr so viel mit unterschiedlichsten Teams und Gruppen und Gemeindeleitungen und so weiter zusammen. Wenn da nicht viel Jesus drin ist, dann klappt das nicht. Dann funktioniert das nicht. Dann haben wir oft so einen Punkt, wo es dann auch mal richtig knallt. Ja. Und ich merke in dem einen oder anderen Gesprächsgang, ich für mich brauche da schon viel Jesus. Ja. Und übrigens die anderen mit mir dann auch. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur Einbahnstraße. Ja? Ich bin auch ein kantiger Typ an der einen oder anderen Stelle. Ich brauche da viel Jesus. Ich brauche viel Liebe Gottes in mir. Gott sei Dank ist es ausgegossen. Ja? Und die Liebe Gottes ist ja also so, dass sie nicht nur für mich ist. Ich will sie auch nicht für mich behalten, sondern ich möchte sie so gerne weitergeben an alle, die da mit mir dann in dieser Runde sitzen oder in einem Gottesdienst, in einer Kirche, egal wo es dann ist. Das finde ich so wichtig, dass wir da gemeinsam unterwegs bleiben. Also ich brauche da viel, viel Jesus. Zugleich bin ich überzeugt davon, dass Gemeinschaft einen Wert hat und auch Leute anzieht. Ich bin der Überzeugung, dass gerade wir als Kirchen, als Christen, als Jesus-Nachfolger oder wie soll ich sagen, dass das auch eine Anziehungskraft hat. Warum? Weil wir haben eine Hoffnungsbotschaft. Wir haben so eine alternative Botschaft im positiven Sinn des Wortes zu vielen Negativbotschaften in dieser Welt. Wir haben was zu sagen, wir haben auch was mitzugeben, wir haben etwas Gutes. Es ist eine gute Nachricht, die wir zu verkündigen haben. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir lernen, miteinander Gemeinschaft auch zu gestalten. Wir können lernen von Gott als Vater, als Sohn und Heiliger Geist beispielsweise, aber dann auch von der Gemeinschaft untereinander mit den unterschiedlichen Christen aus den unterschiedlichen Kirchen und Denominationen. Ich glaube, da braucht es immer wieder so diesen Impuls auch von außen. Und manches Mal sind Stilfragen oder Formfragen wichtiger als inhaltliche Fragen in manchen Gesprächen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Sache, im Inhalt, bei Jesus sind. Und die Form darf durchaus variieren und das kann ja trotzdem eine Hilfe sein für unser Leben. Um Koinonia, also Gemeinschaft zu leben, ich glaube, da braucht es, und so nenne ich das mal, eine Kultur der Gnade. Genau, das habe ich vergessen, ja, Kultur der Gnade. Und da gibt es für mich verschiedene Aspekte, die ich für wesentlich halte. Zum einen, dass wir das Leben miteinander teilen und Unterschiedlichkeit aushalten. Ich bin überzeugt, wenn die ersten Christen sich Tag für Tag in der Gemeinde hin und her in den Häusern trafen, ja, das war ja nicht nur Versammlungsort, wie wir es heute kennen, sondern das war sehr, sehr weit auseinander teilweise. Die trafen sich aber, die haben erzählt, die haben gebetet, Abendmahl gefeiert, gelernt, wollten wachsen, haben die Herausforderungen des Lebens gemeinsam angenommen. Und wenn mehrere tausend zusammen waren, ja, dann gab es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Konflikt. So, sie mussten also lernen, diese Unterschiedlichkeit auch auszuhalten. Auch in dieser Spannung. Und ich glaube, das ist heute auch so. Wir können lernen, in einer Gemeinde wie dieser Unterschiedlichkeit auszuhalten. Und dafür braucht es dann auch eine Gesprächskultur. Also eine gesunde Gesprächskultur. Man könnte es auch sogar zugespitzt sagen, eine Streitkultur, eine gesunde Streitkultur. Ja, das ist uns manchmal so ein bisschen verloren gegangen, meiner Meinung nach. Und Themen gäbe es ja genug. Also ne, wenn wir allein über Bibel nachdenken, ja, was ist denn das richtige Bibelverständnis? Komme ich nachher nochmal drauf. Ja. Wir gucken doch alle in dieselbe Bibel und haben trotzdem unterschiedliche Erkenntnisse. Ist spannend, oder? Ich finde es zumindest spannend und hochinteressant. Ich glaube, das darf so sein. Ja. Eine Kultur der Gnade hält das aus, ja, dass wir in unsere Bibel gucken und dann eben Leben teilen und trotz aller Unterschiedlichkeit eben nicht auseinandergehen müssen, sondern beieinander bleiben. Und ich finde, das hätte eine gewisse Chance. Und was mir bei der Unterschiedlichkeit dann wichtig ist, gerade wenn es dann Spannungen gibt, ist, wir leben doch alle aus der Vergebung. Wir leben aus der Vergebung. Keiner von uns ist perfekt. Ich würde nie behaupten, dass ich alles schon begriffen habe, sondern ich bin auf dem Weg. Ich will auch Neues lernen. Ich bete auch dafür, Bibel immer wieder so zu lesen, dass ich Neues entdecke. Und ich glaube, das geht. Wir leben dann an der Stelle auch aus der Vergebung, gerade dann, wenn es mal hakelig unter uns zugeht. Ich spreche jetzt mal nur über uns als Müdener. Hier weiß ich es nicht ganz exakt, aber bei uns, wir leben ja auch in diesen hakeligen Situationen von der Vergebung. Und ich glaube, das wäre so ein Kern, eine Kernkompetenz, die wir als Christen haben könnten oder üben könnten, ja, Vergebung zu praktizieren. Ich finde, allein deswegen muss es Kirchen geben. Wir hatten vor Jahren immer wieder als Referenten bei uns Pfarrer Dr. David Jaffin. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Es war so ein jüdischer Pfarrer, der in der evangelischen Kirche sehr aktiv war. Und er hat dann manchmal so seine Geschichten erzählt. Und eine ist mir hängen geblieben. Der hatte so einen Hund zu Hause, einen Dackel. Und der sagt, der beißt nur Christen. Wieso? Weil die müssen vergeben. Und je länger ich drüber nachdenke, also das macht meine Hundefreundschaft nicht intensiver, aber er hat trotzdem recht, ja, weil ich glaube, wir könnten unter uns doch das Prinzip der Vergebung wirklich einüben. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, wenn wir da Räume eröffnen, ja, und wo könnte das besser sein als in Kirchen? Du kannst das sonst nirgendwo einüben, weil das Prinzip nicht bekannt ist. Aber in Kirchen könnte das funktionieren. Zumindest dann, wenn du weißt, dass Jesus uns, mir und dir alles vergeben hat, um wie viel mehr sollten wir auch anderen vergeben lernen. Ich weiß, das ist ein Weg, ist nicht ganz einfach immer. Also das ist schon so, aber es könnte so ein Weg, so eine Lerngemeinschaft sein. Es könnte so ein Übungsfeld werden, wo wir einander wirklich vergeben lernen. Und ich weiß, diese Räume brauchen wir, wo wir das wirklich auch einüben. Wir leben also aus der Vergebung und zugleich, und das gehört für mich auch zu einer Kultur der Gnade dazu, sind wir offen für alle Menschen. Menschen haben so den inneren Impuls, sie wollen gerne dazugehören. Ich erlebe das bei uns in Müden so, dass Menschen immer wieder zu uns kommen und dann suchen nach dem zweiten, dritten, vierten Gottesdienstbesuch, hey, wo kann ich denn andocken, wo kann ich dazugehören, in welcher Gruppe könnte ich einfach dabei sein. Und das muss nicht mal ein Mitarbeiterteam sein, das könnte auch eine Bibelgruppe, ein Hauskreis, Kleingruppe aller Art sein, aber sie wollen dazugehören und ich glaube, das liegt in unserem Wesen, in unserer DNA, wir wollen dazugehören und wir kennen das doch. Also bei uns gab es früher, ich weiß gar nicht, wie das hier in der Stadtmission ist, müsst ihr mir gleich mal helfen, den EC-Jugendbund hieß das, ne? Also EC, entschieden für Christus. Und als ich die allerersten ECler kennenlernte auf meiner allerersten EC-Tagung, weil ich von Haus aus kein ECler war, da habe ich gedacht, sag mal, wie laufen die denn rum? Die hatten so ein olivgrünes Hemd, die hatten so ein gelbes Halstuch und dann so ein EC aufgenäht irgendwie. Die schwenkten Fahnen, wo groß EC drauf stand und so und war da ganz fröhlich dabei. Ihr Lieben, ich kam gerade von der Bundeswehr, die hatten auch so olivgrüne Sachen an. Ich war froh, dass ich das los war, ja. Und dann entdecke ich das plötzlich und die waren stolz drauf, EZler zu sein. Wenn du dieses Halstuch und das Hemd hattest, das war was, dann gehörtest du dazu. Oder denken wir mal an die Diakonissen, ja, die Uniform auch so aussahen, wie sie aussahen, ja, also mit Tracht, egal wie man das beschreiben mag, mit Haube, damals bis über die Ohren. Du hörtest schon, wenn eine Schwester um die Ecke kam, weil das raschelte immer so. Ne? Und das war spannend. Ja? Auch da, die Diakonissen gehörten zusammen. Die wussten schon, aha, wir als Diakonissen gehören zusammen. Zu den Marburgern, hat man oft gesagt. Ne? Also es gehört irgendwie dazu und das gibt es ja bei Firmen auch und bei Vereinen sowieso. Ne? Das Trikot, die gemeinsame Arbeitskleidung und so weiter und so fort. Also Menschen wollen irgendwie dazu gehören. Und jetzt stelle ich mir vor, diese Menschen kommen auch zu uns in die Kirchen und Gemeinden. Und ich finde es da wichtig, dass wir offen sind für Menschen, egal welche Geschichte, egal welche Sprache, egal welche Hautfarbe, egal welche Nation, egal welcher Stamm, egal woher sie kommen. Ja, ich finde es wichtig, dass wir offen sind für Menschen, weil sonst hat das so einen Subkulturcharakter. Da sind wir quasi eine eigene Kultur innerhalb unseres Landes. Und das ist schon irgendwie schräg. Und manchmal haben wir ja so, wenn Menschen zu uns kommen, so Regelungen, so unausgesprochene logischerweise, ne? So nach dem Motto, also wenn du zu uns gehören willst, dann müsstest du und dann kommt irgendwas. Ne? In den 80er, 90er Jahren hat man ganz viel über Kleiderordnung gesprochen, über Alkohol und Rauchen und so, Tanzen war da ein Riesenthema. Ich finde an der Stelle wichtig, was würde eigentlich passieren, wenn zu uns Menschen kommen, die so gar nicht unsere DNA haben, die auch nicht so fromm ticken, die auch völlig anders aussehen. Ja? Wie begegnen wir ihnen? Wie offen sind wir für sie? Was passiert, wenn diese Leute wirklich nach Zugehörigkeit suchen? Ja, sind wir dann wirklich offen, auch wenn einer 3 Meilen gegen Wind riecht? Also wie offen sind wir dann? Und ich finde das ein Spannungsfeld, weil eine Kultur der Gnade lädt Menschen ein, zieht Menschen an. Da sind die dabei, da sind die integriert. Und ich finde das an der Stelle super wichtig, weil wir dann gemeinsam auf dem Weg sind und einander Raum geben. Und bei aller Unterschiedlichkeit könnte das eine Bereicherung werden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da tatsächlich so unterwegs sind und diese Offenheit auch allen Menschen gegenüber, egal woher sie kommen, praktizieren und leben. Und für eine Kultur der Gnade, wie ich es nenne, gehört es auch dazu, den Fokus auf Jesus zu halten. Und an der Stelle, glaube ich, ist wichtig, dass wir diese Fokussierung beibehalten. Magitta, du hast es vorhin so schön gesagt, ne, wir treffen uns und hast dann aufs Kreuz gezeigt, also ne, um Jesus herum. Ja. Das ist, glaube ich, Fokus Jesus ist wichtig. Und wie oft diskutieren wir dann doch über richtiges, in Anführungszeichen, ja, richtiges Bibelverständnis. Und wie feiert man richtig Abendmahl? Wer ist eigentlich richtig getauft unter uns? Also und was heißt das dann jeweils? Und jetzt habe ich mal nur verschiedene Aspekte aus der Kirchengeschichte aufgemacht. Man könnte auch fragen, wie beten wir eigentlich richtig? Wie folgen wir Jesus richtig nach? Und was heißt das denn dann? Wie gehen wir richtig mit Sexualität um, mit Geld, mit Freizeit oder überhaupt mit Zeit. Ja? Also was ist denn da richtig, biblisch, jesusgemäß? Wie ernährt man sich eigentlich richtig? Und was ist der richtige Umgang mit Schöpfung? Ihr merkt, da haben wir ein Riesenfeld. Ja, und manches ist uns dann relativ wurscht, so nach dem Motto, oh, da kümmere ich mich nicht drum, ich esse trotzdem Fleisch und so und lass mich mit dem Rest in Ruhe. Ist okay, aber ich merke in Gemeinden, wie das unterschiedlich bewertet wird und ich sage immer, hey, lass uns doch mal Fokus auf Jesus behalten und vielleicht sind dann manche Fragen gar nicht so priorisiert und so an erster Stelle, wie wir das manchmal tun. Und ich würde mir wünschen, dass wir da an der Stelle tatsächlich einander glauben, dass wir auf Jesus gucken, mit Jesus unterwegs sind. Und ich sage immer, ey, Jesus-Nachfolger haben alle den Heiligen Geist. Es ist derselbe Geist Gottes und trotzdem gibt es Unterschiede. Ja, und das darf auch so sein. Und da sind wir auch noch nicht fertig. Erkenntnisfragen sind immer Stückwerk. Ja, ich bin da noch lange nicht fertig, ich will da immer dazulernen und freue mich immer, wenn ich dann solche Gespräche habe. Der Kerngedanke dahinter ist, hey, wir brauchen einander. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass wir das dann auch miteinander lernen. Ich möchte das mal veranschaulichen an diesem Punkt. Die Älteren von uns, die kennen so ein Buch noch. Das ist ein Telefonbuch. Also für die Jüngeren unter uns muss ich es vielleicht erklären. Da konnte man reinblättern und konnte dann, wenn man wusste, aha, Isenbüttel steht jetzt hier, ne, ich suche jemanden mit Buchstaben, Nachnamen, Buchstabe A, dann konnte ich da die Adresse und die Telefonnummer raussuchen. So war das damals, ohne Internet, ohne alles Mögliche an Suchmaschinen. Das war das Telefonbuch. Und was ich spannend finde, ist, da stehen ja nun viele tausend Namen drin. Auf einer Seite, ich habe sie nicht gezählt, aber ich schätze mal so 300 bestimmt. Wenn wir als Gemeinschaft unterwegs sein wollen, auch gerade als Jesus-Nachfolger, und wir würden mal annehmen, ja, wir sind ein Teil dieses Buches, dann ist eins klar, sobald wir Folgendes tun und das uns isolieren, auch als kleine oder mittelgroße oder große Gruppe, was kann passieren? Ich glaube, alleine ist es schnell möglich, dass wir uns zerfetzen, ja? Dass wir zerrissen werden von allen möglichen Dingen. Das können Lebenskrisen, das können Lebensfragen sein, das können Bibelfragen sein, das kann alles möglich sein, Formfragen aller Art, nehmt was ihr wollt. Da passiert es schnell. Aber wenn wir den Wert von Gemeinschaft entdecken, ich glaube, dann könnte es so sein, dass wir lernen, oh, was ist denn eigentlich, wenn wir zusammenhalten? steht in der Bibel, ja, Prediger 4. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber da wird deutlich gemacht, ja, wenn zwei zusammenhalten, hier heißt es in der Kälte zusammenliegen, dann wärmen die sich. Ja. Eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Ist total logisch, was da passiert. Also wenn wir zusammenhalten, wer will uns trennen? Was sollte da passieren? Und deswegen, um das deutlich zu machen, brauche ich mal einen starken Menschen hier vorne. Wer würde einen kleinen Versuch mitmachen? Starke Menschen, einfach ein. Da. Hartmut, ich glaube, du hast zuerst gezuckt, ne? Da. Ein starker Mensch. Stellen wir uns mal vor, ja, schön, dass du kommst. Stellen wir uns mal vor, wir wären diese Jesus-Nachfolger und alle im Buch des Lebens geschrieben. Wer will uns zerreißen? Ich bitte dich mal, dieses Buch zu zerreißen und gib bitte alles. Du darfst es auch umgekehrt nehmen, du kannst es nehmen, wie du möchtest. Ja, genau, aber nur nicht einzeln. Ne? Ich glaube, wenn wir zusammenhalten, Dankeschön, ne? Du hast das deutlich gemacht, was ich wollte. Wenn wir zusammenstehen, wie in diesem kleinen Bildchen, ne? Wer will uns trennen? Wer will uns auseinanderbringen? Ich glaube, das ist ein Übungsfeld, was wir als Jesus-Nachfolger haben. Ich glaube, da braucht es eben Menschen, ja, die das im Blick haben. Fokus Jesus. Und ist es nicht so, dass in der Bibel steht, ja, Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das bedeutet doch, Gemeinde ist unüberwindbar. Keine Macht dieser Welt kann Gemeinde jemals überwinden, ist stärker als der Zusammenhalt, den wir mit Christus und Christen haben. Ja? Selbst die Pforten der Hölle, und das hat schon Kraft, ja? Aber Gemeinde ist immer noch größer, weil Jesus immer noch stärker ist, weil Jesus immer noch grandioser ist. Und von daher, selbst wenn alles zerbrechen sollte, selbst wenn sich alle Kräfte dieser Welt zusammentun sollten, selbst wenn Machthaber in dieser Welt ihr Spiel spielen mit Bevölkerungen, mit Menschen aus allen Kontinenten, selbst wenn es so sein sollte, dass sie Einfluss und Macht haben, ja, Jesus ist immer noch größer und sagt an einer Stelle, auch wenn Himmel und Erde vergehen, also selbst wenn das der Fall sein sollte, mein Wort hat für immer Bestand. Und er macht es dann an einer Stelle deutlich, wo er sagt, ich gebe ihnen, und damit sind die Jesus-Nachfolger gemeint, das ewige Leben. Und nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Nichts kann uns trennen von diesem Jesus Christus. Und alle Jesus-Nachfolger nehmen das doch für sich in Anspruch, so nach dem Motto, bei Jesus ist es sicher. Und ich freue mich da so, ja, weil ich gemeinsam mit vielen, vielen, vielen Millionen anderen Christen unterwegs bin. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Das ist ein Versprechen. Das bedeutet, jeder Einzelne ist so wertvoll, dass du dazugehörst. Wir alle gehören dazu. Ja? Und Paulus, der bringt es dann mal im Römerbrief und sagt, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wisst ihr, das ist wertvolle Gemeinschaft. Wir sind als Jesus-Nachfolger mit Jesus unterwegs. Und das verbindet uns mit vielen Jesus-Nachfolgern aus anderen Kirchen und Denominationen. Und das verbindet uns nicht nur hier in Deutschland, sondern auch mit vielen, vielen Christen weltweit. Und wann immer du so eine Tagung schon mal jemals erlebt hast mit anderen Christen aus anderen Kulturen, aus anderen Kirchen, da weißt du, es gibt so Gänsehautmomente. Allein darüber könnte ich viele Geschichten erzählen. Warum? Weil das ist Gemeinschaft, die Jesus schafft, die der Heilige Geist wirkt. Und plötzlich merkst du, boah, wer will uns trennen? Wer kann da gegen uns sein? Koinonia, darum geht's. Wir haben für uns in Mythen haben wir einen Wert formuliert, der heißt Gemeinschaft. Und wir haben das so formuliert, wir wollen liebevolle Beziehungen gestalten, die das Leben in Gemeinschaft und das Miteinander der Generationen fördern. Und ich glaube, es ist kein Selbstläufer, sondern wir brauchen immer und immer wieder den Impuls, da dazu zu lernen. Und dazu braucht es meiner Meinung nach eine Kultur der Gnade. Gemeinden und Kirchen sollten Räume sein, wo Menschen sichere Orte haben, wo sie manches einüben und wo wir einander zu Jesus hin lieben. Das würde ich mir wünschen. Konkret könnte es folgendermaßen aussehen. Wir wollen mit Bezug aufeinander weder Böses hören noch demselben nachspüren. Sollten wir Böses voneinander hören, so wollen wir nicht schnell sein, daran zu glauben. Sobald wie möglich wollen wir das Böse, das wir voneinander hören, der Person, die es angeht, zur Kenntnis bringen. Ehe wir das getan haben, wollen wir keine Silbe davon weder schriftlich noch mündlich irgendjemand anderes mitteilen. Auch nachdem wir es getan haben, wollen wir es niemand anderes mitteilen. Und wir wollen von keiner dieser Regeln eine Ausnahme machen, es sei denn, wir erfinden es als unbedingte Gewissensverpflichtung. Das könnte ja so ein Commitment, so eine Vereinbarung sein. Und die ist steinalt. 1752 kamen John Wesley und sein Bruder Charles mit 11 weiteren methodistischen Predigern auf die Idee, das so leben zu wollen. Daraus ist eine Bewegung geworden und ich finde es spannend. Und vermutlich ja, haben diese methodistischen Geschwister das als Antwort formuliert auf aktuelle Missstände in ihrem Kontext, in ihrer Bewegung. Ja. Und ich denke, boah, wie schön wäre das, ja, wenn wir das neu einüben. Das müssen nicht diese Worte sein. Aber diese Haltung, dieser Umgang miteinander, ich glaube, das hätte anziehende Wirkung auf viele, viele in unserem Umfeld. Und weil es so schön ist, dass wir zusammengehören, deswegen wollen wir jetzt gleich ein Lied singen. Ich danke euch schon mal, dass ihr das vorbereitet habt. Wie gut ist es, dass wir einander haben. Manfred Siebald hat das Lied geschrieben vor vielen Jahren. Und das ist so wirklich ein Lied, wo ich denke, ja genau, darum geht's. Gut, dass wir einander haben. Das singen wir jetzt.